Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Jörg Biesler, guten Tag. Und mit zwei großen Fragen, die heute diskutiert wurden. Braucht Deutschland ein Denkmal, das an die Verbrechen der deutschen Besatzung in Polen erinnert? Der Bundestag beschloss heute ja. Dazu gleich ein Gespräch mit dem Direktor des Deutschen Polen-Instituts, Peter-Oliver Löw. Und die zweite Frage ist die nach der Angemessenheit der Corona-Maßnahmen von Bund und Ländern. Von Montag an müssen Theater, Konzerthäuser und Museen schließen. Und da fragen sich viele, warum? Auch der Berliner Kultursenator Klaus Lederer.
Es gibt auch Punkte, wo ich mit dem Beschluss der Ministerpräsidenten erhebliche Schwierigkeiten habe und wo ich die Rigorosität auch nicht für richtig halte. Also ich finde, es ist schon schwer, wenn ein Staat von Bürgerinnen und Bürgern im Grunde verlangt, 4 Wochen absolut auf jede kulturelle Teilhabe zu verzichten. Ich finde das schon ziemlich krass. Wie soll man erklären, dass jemand nicht in eine Galerie gehen kann, aber sich in einer Shopping-Mall rumtreiben kann?
Mehr als 40 Kunstmuseen fordern heute in einem offenen Brief, die Entscheidung zur Schließung der Häuser zu überdenken. Darunter das Düsseldorfer Museum Kunstpalast, das Kunstmuseum Stuttgart, die Kunsthalle Hamburg, das Kunstmuseum Wolfsburg und das von der Heydt Museum Wuppertal. Ich habe vor der Sendung mit einem der Initiatoren des Briefes gesprochen, mit Stefan Berg, dem Direktor des Kunstmuseums in Bonn. Und ich habe ihn gefragt, ob es denn bei der aktuellen Pandemieentwicklung wirklich vertretbar wäre, dass sich die Menschen in Ausstellungen treffen.
Ja, auf jeden Fall glaube ich das. Und zwar gerade in den Zeiten der Pandemie ist zum einen natürlich wichtig, dass wir neben diesem Erleben einer Dauerkrise, die uns ja auch noch weiterhin beschäftigen wird, auch positive, andere Anreize, ästhetische Stimulanz haben. Und Museen sind sicherlich die Orte, an denen man sich hierarchiefrei durch unsere Sammlungen, durch unsere Ausstellungen bewegen kann, um eben diese anderen Impulse zu bekommen. Der zweite Punkt ist, Museen sind nachweislich wirklich Orte, an denen sich die entsprechenden Corona-Regeln und die Sicherheits- und Hygieneanforderungen, die wir ja heute zu Recht haben, und wir nehmen das absolut ernst, diese Gefährdung durch Corona, hervorragend umsetzen lassen. Wir haben klimatisierte Räume, große und hohe Räume und Konzepte, bei denen eben auch die Anzahl der einzelnen Besucher in den Räumen strikt reglementiert ist, auf maximal 1 Person pro 7 Quadratmeter, tatsächlich sowohl eben dieser ästhetische Genuss hergestellt werden kann, wie auch die gesundheitliche Sicherheit.
Ich weiß gar nicht, ob das eigentlich umstritten ist, dass Museen wie auch andere Kultureinrichtungen sichere Orte sind, was das Pandemiegeschehen angeht. Wir haben hier bei Kultur heute schon darüber gesprochen, dass, und das hat selbst die Kulturstaatsministerin Monika Grütters gestern hier gesagt, die Eingruppierung von Kultureinrichtungen neben Spielbanken und Spaßbädern unter Freizeit und Unterhaltung wenig glücklich ist. Fühlen Sie sich insgesamt falsch gesehen von den Ministerpräsidenten und der Bundeskanzlerin?
Ja, ich verstehe in der Tat nicht ganz, was da passiert. Sie haben das genannt, diese Rubrizierung unter Freizeiteinrichtungen. Eine Zeit lang waren wir auch direkt neben den Bordellen platziert. Lässt einen doch schon ein bisschen nachdenklich werden. Und dazu passt ja, dass wir letztlich alle jetzt 24 Stunden lang nach der Ankündigung des Lockdowns darüber rätseln mussten, ob die Museen überhaupt schließen müssen, weil, so stellte sich ja heraus, die Runde der Ministerpräsidenten und Präsidentinnen schlichtweg die Museen vergessen hatte, entsprechend zu qualifizieren oder zu bewerten oder zu erwähnen. Auch die Tatsache, dass wir rein dem Freizeittourismus zugerechnet werden, trägt ja überhaupt nicht dem Rechnung, dass wir immer schon Orte der Forschung und vor allem natürlich der Bildung und Vermittlung gewesen sind und gerade die Museen in den letzten 20, 30 Jahren diesen Sektor der Vermittlung und der Bildung extrem ausgebaut haben.
Was fordern Sie denn konkret? Ich meine, man könnte ja auch sagen, die Fußballfans werden wahrscheinlich den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten aufs Dach steigen, wenn Kultureinrichtungen öffnen, aber die Stadien nicht.
Ich glaube schon, dass wir jetzt in einer Situation sind, nachdem 8 Monate Erfahrung mit der Pandemie vergangen sind, indem wir von der Politik uns wünschen können, dass sie hochdifferenziert, quasi mit dem chirurgischen Skalpell vorgeht. Ich glaube eben nicht daran, dass die Akzeptanz von bestimmten Maßnahmen in der Bevölkerung dadurch steigt, dass man alles generalisiert. Und ich glaube, das steckte so ein bisschen hinter diesem Lockdown, der den Museen jetzt auch verordnet wird, die Tatsache in so einer Art formalen Gerechtigkeitsempfinden zu sagen, wenn wir Theater, Konzerthallen, das und so schließen, dann müssen wir auch die Museen schließen. Ich glaube, in der jetzigen Zeit wäre es wichtig, dass Politik und auch Gesellschaft, wir alle, anerkennen, dass es bestimmte Erkenntnisse gibt, an welchen Orten, in welchen Zonen, bei welchen Gruppierungen sozusagen das Risiko besonders hoch ist und die anderen Orte, die risikoarm sind, die eben auch zu schützen. Das wäre in meinen Augen kluge und vertrauensbildende Politik.
Ein Brief haben heute auch die Theater Baden-Württembergs an den Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann geschrieben. Es werden wahrscheinlich noch weitere Briefe folgen. In dem verweisen auch die Theater auf die Hygienekonzepte und sie bitten darum, nochmal über die Schließung nachzudenken. Viel Hoffnung steht auch in diesem Brief drin, haben die Theater nicht. Wie viel Hoffnung haben denn Sie?
Ich habe da auch keine so große Hoffnung. Ich glaube trotzdem, dass solche Appelle notwendig sind, einfach um auch in die Politik hinein das eigene Selbstverständnis zu spiegeln. Denn offensichtlich gibt es da keine so wirklich ganz profunde Kenntnis darüber. Insofern sehen auch wir unseren Aufruf letztlich als ein Signal. In der Tat, einen sehr großen Optimismus habe ich in die Richtung auch nicht.
Stefan Berg, Direktor des Kunstmuseums Bonn, der mit über 40 Kolleginnen und Kollegen aus ganz Deutschland die Politik auffordert, die Schließung der Museen zu überdenken. Der Deutsche Bundestag hat heute mit großer Mehrheit beschlossen, dass in Berlin ein neuer Ort für Bildung und Erinnerung entstehen wird. Vor 3 Wochen war bereits ein Dokumentationszentrum zum Vernichtungskrieg der Nazis in ganz Europa beschlossen worden. Nun soll es auch einen Ort zur Erinnerung an die polnischen Opfer des Nationalsozialismus geben, worüber zuvor intensiv gestritten worden war. Peter Oliver Löw, der Direktor des Deutschen Polen-Instituts, hatte sich in die Diskussion eingebracht mit einem Vorschlag, der Dokumentation und Gedenken verbinden soll. Ihn habe ich vor der Sendung gefragt, ob die beschlossene Lösung nun eine gute ist.
Das ist ein Beschluss, der sehr viele Möglichkeiten bietet, hier in Berlin ausstrahlend nach ganz Deutschland daran zu erinnern, was Deutschland in Polen verbrochen hat und in welchem Zusammenhang das historisch steht und was wir daraus in der Gegenwart auch lernen können.
Es gab ja Widerstände und anhaltende Diskussion über ein eigenes Projekt zur deutschen Besatzung und zum von Deutschen verursachten Leid in Polen, weil dadurch gewissermaßen so etwas wie ein Vergleich oder eine Wertung unterschiedlicher Leiden erfolge. Wie sehen Sie das?
Wir sind in gutem Kontakt mit der Initiative, die das Dokumentationszentrum Besatzungsherrschaft planen wird, mit der Stiftung Denkmal. Und wir werden sicherlich dafür Sorge tragen, dass auch dort die polnischen Besatzungserfahrungen in der Ausstellung zum Tragen kommen werden. Ich sehe das überhaupt nicht in einer Konkurrenz, sondern als Ergänzung. In dem, was nun entstehen könnte, werden wir auf der einen Seite zwar an die tragischen Aspekte deutsch-polnischer Geschichte erinnern, auch an den Zweiten Weltkrieg und an die Verluste, an die Opfer, die der Staat Polen, die die polnische Gesellschaft erlitten hat. Aber wir stellen es in einen größeren Kontext, in dieses Kontinuum der deutsch-polnischen Beziehungsgeschichte, das über viele Jahrhunderte hinwegreicht und neben den wenigen Jahren tragischer, schreckliche Ereignisse, auch sehr viele Jahre großartige Verflechtung und Beispiele für spannenden Transfer enthält. So etwas stelle ich mir dort vor.
Es war ja ursprünglich mal ein Denkmal, also ein reiner Gedenkort geplant, jetzt eher ein Zentrum, ein Begegnungsort, in dem etwas stattfinden soll, ganz explizit. Was können Sie sich vorstellen für einen solchen Ort? Wie würden Sie die Arbeit dort gestalten?
Ich denke, man könnte sich so etwas auf 3 Ebenen vorstellen. Das erste ist die symbolische Ebene, auf der man gedenken kann. Das könnte die Form eines Denkmals sein. Das könnte man sich auch als einen Raum vorstellen, in dem gedacht wird. Die zweite Ebene ist die Ebene der Dokumentation. Das könnte man sich als eine Ausstellung zur deutsch-polnischen Geschichte oder zur Besatzungsrealität in Polen vorstellen oder auch als einen Raum für Wechselausstellungen. Und das dritte ist eine Bildungsebene, wo wir Deutsche und Polen, junge Menschen, nicht ganz mehr so junge Menschen zusammenbringen, mit ihnen gemeinsam arbeiten, ihnen die vielfältigen Aspekte deutsch-polnischer Beziehungen näher bringen. Und wir haben da so ein Konzept einer fliegenden Akademie entwickelt. Auch das könnte man alles in diesem Gebäude sehen, wenn es denn demnächst entsteht.
Es ist immer wieder auch betont worden, auch heute im Bundestag, welche Wirkung die Entscheidung auf das heutige deutsch-polnische Verhältnis haben würde. Das ist ja gerade nicht besonders entspannt. Wie sieht man denn in Polen diese Diskussion in Deutschland?
In Polen ist man generell immer sehr daran interessiert, was man im Ausland über Polen denkt. Deswegen hat man die Diskussion in Deutschland immer sehr intensiv verfolgt, was diese Initiative Polen-Denkmal insbesondere betrifft. Und ich denke, dass man in Polen heute auch sehr zufrieden ist, dass zum ersten Mal ein deutsches Parlament, ein deutscher Staat sich dazu bekennt, eine auf nachhaltige Art und Weise eine geschichtspolitische Initiative zu ergreifen, um den Deutschen ein für alle Mal klarzumachen, woran wir immer denken müssen, wenn wir mit Polen uns in Beziehung setzen, dass wir nämlich diese 6 Jahre des Zweiten Weltkriegs verbrochen haben, die die polnische Gesellschaft und Gegenwart bis heute aufs Schwerste belasten. Insofern ist das auch für Polen eine Erleichterung, dass Deutschland dieses markante, sichtbare Zeichen setzt.
Peter Oliver Löw über mögliche Konzepte für einen neuen Gedenkort in Berlin für die deutsch-polnische Geschichte. Dass der rechte Terror nicht mit dem Nationalsozialismus endete, das ist eine Erkenntnis, die lange wohl so unbequem war, dass sie gern übersehen wurde. Die Morde von Hanau und Halle, der NSU, rechtsextreme Netzwerke in der Polizei und rechtsterroristische Feindeslisten, die Bedrohung der Gesellschaft von rechts hat sich schmerzhaft ins Blickfeld gedrängt. Eine Online-Tagung beschäftigte sich gestern mit der Geschichte des Rechtsterrors in Deutschland und mit der Frage, warum die lange Zeit gar kein Thema war. Philipp Schnee hat zugehört.
Die Vergangenheit des rechten Terrorismus in Deutschland? Für viele fängt diese Geschichte mit dem NSU, dem nationalsozialistischen Untergrund, an. Weiter zurück geht die Erinnerung selten. Eine wichtige Erkenntnis dieser Tagung stand am Beginn, als ganz unscheinbare kleine Anmerkung.
Ich werde heute nicht alle Gruppen und alle Taten in jener Zeit vorstellen können. Das schaffe ich gar nicht in der Zeit.
Barbara Mante, Historikerin an der Universität Bielefeld, gab in ihrem Eröffnungsvortrag trotzdem einen groben Überblick. Sie nannte die ersten rechtsterroristischen Anschläge 1946-47 auf Spruchkammern, das Attentat auf Rudi Dutschke, verübt von einem tief in die rechte Szene verstrickten Täter.
Diese Tat interpretiere ich als Auftakt einer Reihe von Attentaten, Morden und Mordversuchen, die bis ca. 1983 anhielt.
Dazu gehören etwa die Sprengstoffanschläge in Hannover und Flensburg 1977, die Anschläge auf Sendemasten während der Ausstrahlung der Serie Holocaust 1979 sowie Bank- und Raubüberfälle.
Und das Jahr 1980 war sozusagen ein Schlüsseljahr des Rechtsterrorismus. Innerhalb von nur 4 Monaten von August bis Dezember 1980 starben 18 Menschen aufgrund rechtsterroristischer Anschläge und Morde und außerdem 2 Täter.
Das Jahr 1980. Der bekannteste und folgenreichste war das Oktoberfestattentat mit insgesamt 13 Toten, über 200 Verletzten. Im September erinnerte Bundespräsident Steinmeier an diese Tat vor 40 Jahren. Es gab aber auch einen Mord an einem Rabbiner und seiner Lebensgefährtin, an Schweizer Grenzpolizisten und bei einem Brandanschlag in Hamburg 1980 den Tod von 2 vietnamesischen Asylbewerbern.
Die rassistische Gewalt endete aber nicht mit diesen Taten. Im Gegenteil, es kam mehr und mehr zu bislang kaum erforschten Sprengstoff- und Brandanschlägen in den frühen 80ern. Und 1982 erschoss der Neonazi Helmut Ochsner in Nürnberg bei einem rassistischen Attentat 3 Menschen.
Anhand dieses Falles zeigte der Soziologe Hendrik Puls Parallelen zu heute auf. Der Neonazi Helmut Ochsner erschoss 1982 in und vor einer Diskothek in Nürnberg 3 Menschen, die er als Ausländer einstufte. Dabei soll er gerufen haben, ich schieße nur auf Türken. Puls verglich diese Tat mit dem Anschlag in Halle aus dem Jahr 2019.
Es zeigt sich aber auch in beiden Fällen, also Halle und Ochsner, eine Kombination aus einem hohen Maß an Ideologisierung, also Rassismus, Antisemitismus, Selbstverherrlichung mit gekränkter Männlichkeit und einem Gefühl der Benachteiligung und ungerechten Behandlung, die dann in eine brutale Gewalttat münden kann, weil die Gewaltmittel verfügbar und einsetzbar sind und weil der Täter Kontakt in radikale Milieus hat, dem er unterstellt, dass sie die Sinnhaftigkeit seiner Tat verstehen und dass sie ihn auch für diese Tat Respekt entgegenbringen und ihn als Märtyrer sehen.
Warum aber sind Taten wie die Helmut Ochsners von 1982 so wenig bekannt? Warum werden sie selten erinnert? Warum sind sie meist vergessen? Diese Fragen zogen sich durch die gesamte Tagung und einige Antwortversuche lieferte die englischsprachige Abschlussdiskussion. Fabian Virchow, Politologe aus Düsseldorf, betonte dabei besonders die Frage, wer gesellschaftlich Gehör findet.
And listening is also something in which power plays a role.
Auch beim Zuhören spielt Macht eine Rolle. Wem hören wir zu? Das ist auch ein historischer Prozess. Unser Argument ist, dass es ein Muster von hegemonialem Zuhören gibt, sodass zumindest über den Großteil der Zeit migrantische Stimmen nicht gehört wurden.
Stimmen zum Beispiel, die recht bald nach dem Nagelbombenattentat des NSU in Köln auf ein mögliches rassistisches Motiv hinwiesen, von der Gesamtgesellschaft und den ermittelnden Behörden aber nicht gehört wurden. Der norwegische Historiker Tor Einar Fagerland verwies darauf, wie wichtig auch die Art und Weise ist, wie wir diese Taten erzählen. Die Narration. Er beschäftigt sich mit dem Anschlag auf die Insel Utøya im Jahr 2011 und beobachtet in Norwegen,
indem man sagt, das ist ein Angriff auf uns alle, wir wurden alle attackiert, das war ein Angriff auf die norwegischen Werte, die norwegische Demokratie, vermeidet man die politische Dimension der Tat.
Das rechtsextreme, rassistische Motiv des Attentäters verschwindet in dieser Erzählung. Und so bleibt von dieser Tagung nicht nur, wie wir erzählen, sondern auch, wem wir zuhören, entscheidet darüber, was wir in Zukunft erinnern und welche Taten vergessen werden.
Eine Tagung zur Geschichte des Rechtsterrorismus in Deutschland. Die Museen schließen am Sonntag ihre Türen, um sie erst wieder im Dezember zu öffnen, jedenfalls wenn die Landesregierungen ihre Corona-Schutzmaßnahmen nicht noch verändern. Das heißt, es bleiben noch 2 Tage für den Besuch von Ausstellungen, auch der heute eröffneten Ausstellung in der staatlichen Kunsthalle Baden-Baden. Gezeigt wird dort die Arbeit der österreichischen Künstlerin Waltraud Lehner, besser bekannt unter dem Namen Wally Export, den sie sich 1970 von einer Zigarettenmarke lieh. Sie hat sich vor allem mit feministischer Kunst einen Namen gemacht und damit, dass sie Kunst macht, wie sie niemand erwartet, wie ihr Tap- und Tastkino, mit dem sie 1968 auf dem Münchner Stachus Männer einlud, ihre hinter einer Pappschachtel verborgenen Brüste zu berühren. Auf einmal stand der Mann als Erotikkonsument im Blickpunkt der Öffentlichkeit. Die aktuelle Ausstellung zu Exports 80. Geburtstag heißt denn auch Fragmente einer Berührung. Christian Gampert hat sie gesehen.
Im Februar 1968 führte sie ihren damaligen Lebensgefährten Peter Weibel, der wie ein Untergebener hinter ihr herkroch, an einer Leine über die Kärntnerstraße in Wien, Herrin mit Hund. Aber eigentlich war sie ganz lieb. Wally Export wollte nämlich weder Domina noch Sadistin werden, sondern nur feministische Künstlerin. Das ist ihr ganz gut gelungen. Und auch aus Peter Weibel, heute ZKM, wurde ja noch was. Wenn man die alten Bilder und Filme sieht, in Baden-Baden jetzt auch das berühmte Tap- und Tastkino, wo feixende Münchner Mannsbilder der Künstlerin in aller Öffentlichkeit an den Busen fassen, der hinter einer Pappschachtel verborgen ist, wenn man das sieht, lernt man etwas über längst vergangene Zeiten. Als Männer noch Männer waren, also ein bisschen blöd, und Frauen noch Frauen, also meistens Opfer. Heute, da alles komplizierter ist, zusammengesetzte sexuelle Identitäten, Substantive mit Sternchen, überall Chefinnen und Gleichstellungsbeauftragte, heute wirken manche dieser Aktionen und Filme fast rührend. Und Wally Export wird jetzt 80, eine Veteranin der Bewegung sozusagen. Sie selber würde sich da eher verkannt fühlen, denn ihr ging es immer und vor allem um ihr Werk als Künstlerin. Und es nervt sie, wenn in den Retrospektiven immer die gleichen Arbeiten gezeigt werden. Die Fotografie des Strumpfband-Tattoos etwa, das sie sich 1970 öffentlich auf dem Oberschenkel anbringen ließ. Deshalb haben die Kuratoren der Baden-Badener Ausstellung auch eher unbekannte Sachen ausgewählt.
Für uns spannender war natürlich eigentlich dann auch diese medienreflexive Ebene eben auch zu zeigen, dass Wally Export als Pionierin des Expanded Cinema da auch immer wieder Themen aufgreift oder auch mit filmischen Mitteln arbeitet, wo Überblendungen und damit ja auch wieder Berührungen zwischen 2 Filmbildern stattfinden.
Sagt Kurator Hendrik Bündke. Expanded Cinema, das ist eine zum Beispiel durch Spiegel in den Raum hinein erweiterte filmische Installation, in der etwa ein ehemaliger österreichischer Mittelgewichtsboxmeister nun gegen sich selber kämpft. Und in den abendfüllenden Filmen, die Wally Export Ende der 1970er Jahre gedreht hat, werden meist wehrlose Frauen von eitlen Männern betrogen und gehauen. Das ist so kalt wie bei Rainer Werner Fassbinder und Export war damit sogar auf der Berlinale. Es gibt aber auch zärtlichere Berührungen, zum Beispiel die filmische Liebkosung einer griechischen Frauenbüste. Inspiriert von Roland Barthes Fragmente einer Sprache der Liebe, thematisiert die Ausstellung Fragmente einer Berührung als untergründiges Thema bei Wali Export. Wobei diese Berührungen meist ambivalent bleiben. In einer frühen Aktion schlängelt sich Export nackt durch ein Gewirr elektrisch geladener Drähte. In späteren Fotoarbeiten vollzieht sie die Rundungen von Bordsteinen körperlich nach oder spannt ihren Körper in die Verstrebungen von Brücken. Es fällt auf, die frühen Aktionskünstlerinnen wie Anna Mendieta, Marina Abramovic oder eben Wali Export haben immer die eigene Verletzung zum Thema gemacht, während die Verrückten des Wiener Aktionismus, vor allem Hermann Nitsch, ihre Selbstmystifizierung in obskuren Blut- und Bodenritualen betrieben.
Wie Wali selber auch immer wieder betont hat, ist sie so ein bisschen auch im Umfeld der Wiener Aktionisten aufgewachsen, beziehungsweise hat sich da auch Freunde geschaffen. Es war aber eben eigentlich eher ein Männerclub, wie sie es auch mal genannt hat. Also Frauen wurden zwar geduldet, aber waren dann doch eher so ein bisschen, ja, wurden nicht so richtig ernst genommen.
Der eigene Weg, den Export folglich suchen musste, führte über die fotografischen Körperkonfigurationen hin zu den großen Installationen. Eine der schönsten ist in Baden-Baden zu sehen. 18 erleuchtete Glühbirnen stoßen im großen Saal in unterschiedlichen Rhythmen nach unten in Glaszylinder voller Altöl oder Milch. Eine mechanisierte Sexualfantasie, das düstere Bild einer kopulierenden Stadt, die gleichwohl ein Geheimnis bewahrt.
Wali Export in Baden-Baden und Michael Köhler im Studio mit den Kulturnachrichten. Und auch da geht es um Schließungen.
Ja, die Bundeskunsthalle in Bonn etwa macht zu. Auch das Museum Folkwang in Essen schließt ab dem 2. November. Die Tickets für die Ausstellung Keith Haring allerdings an den letzten beiden Öffnungstagen am Wochenende, die sind schon längst ausverkauft. Die Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, die Museen der Stiftung Saarländischer Kulturbesitz, alle bleiben geschlossen. Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe schließt sämtliche Museen und das sind immerhin 18 Stück. Alle städtischen Kölner Museen bleiben bis zum 30. November auch geschlossen. Und die schon einmal verschobene Art Cologne wird nicht ersatzweise im November stattfinden, sondern erst im April nächsten Jahres. Das teilte die Kölnmesse mit. Auch das Jüdische Museum Frankfurt wird nach gerade mal 11 Tagen seiner Eröffnung seine Ausstellung schon wieder schließen. Die Münchner Pinakothek, die Berliner Museen sind auch zu. Und was denken Sie, wer geöffnet hat? Die schottischen Museen. Sie bleiben, schreiben uns heute, yes, we are open. Also nix wie ab nach Glasgow. Der schwedische Schriftsteller Jan Myrdal ist gestorben. Er starb heute im Alter von 93 Jahren, wie die Jan Myrdal-Gesellschaft bestätigte. Nach Angaben der Zeitung Aftenbladet war er zuvor mit einer mutmaßlichen Blutvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert worden. Er wurde am 19. Juli 1927 in Stockholm geboren und erlebte seinen Durchbruch als Autor 1963 mit dem Buch »Berichte aus einem chinesischen Dorf«. In diesen weiteren Reisebüchern zeigte Myrdal seine eigenen Erfahrungen in Fernost auf. Zudem schrieb er jahrelang als Kolumnist für verschiedene Zeitungen. Anfang der 70er Jahre gründete er die linksradikale Zeitschrift Folket i Bild. Der Atomwaffengegner eckte mit ungewöhnlichen Anschauungen häufig an. Seine Eltern übrigens waren beide mit einem Nobelpreis ausgezeichnet worden. Mutter Alva 1982 mit dem Friedensnobelpreis, Vater Gunnar 8 Jahre zuvor mit der Auszeichnung für Wirtschaftswissenschaften. Auch der russische Dirigent Alexander Vedernikov ist im Alter von 56 Jahren gestern an den Folgen einer Covid-19-Infektion verstorben. Der in Moskau geborene Vedernikov war durch seine Operndirigate international erfolgreich. Von 2001 bis 2009 wirkte er als Musikdirektor und erster Dirigent am Bolschoi-Theater. In den darauffolgenden Jahren leitete er als Chefdirigent zunächst das Sinfonieorchester Odense, seit 2018 das Orchester von Kopenhagen. Gastdirigate führten ihn seit 2015 immer wieder auch an die Deutsche Oper Berlin. Das Deutsche Filminstitut und Filmmuseum in Frankfurt am Main, das Filmmuseum Potsdam, Institut der Filmuniversität Babelsberg, Konrad Wolf und die Theaterwissenschaftliche Sammlung der Universität zu Köln erwerben gemeinsam die vielleicht größte Sammlung zur Geschichte der visuellen Künste, nämlich die einzigartige Sammlung von Werner Nekes. Sie enthält 25.000 Objekte zur Vor- und Frühgeschichte des bewegten Bildes und wurde über Jahrzehnte von dem Enthusiasten, der vor 3 Jahren gestorben ist, zusammengetragen. Dazu können Sie übrigens morgen auch ein Gespräch in Kultur heute hören.
Michael Köhler, vielen Dank. Die Corona-Maßnahmen und die Wirtschaftsaussichten, die sind gleich Thema in den Informationen am Abend nach den Nachrichten hier im Deutschlandfunk. Fürs Zuhören bei Kultur heute dankt Jörg Biesler.